das hier ist eine kleine Zusatzfolge, die einfach mal so außer der Reihe dazukommt. Sie wissen, das mache ich häufiger bei Veranstaltungen. Oft bin ich da sozusagen der Reporter oder Moderator. In diesem Fall war ich selbst zu Gast. Es war eine B2B-Veranstaltung rund um Recruiting, rund um das Thema Diversität. Wie kriegt man Frauen in Führungspositionen? Und die anderen Speakerinnen, ich muss tatsächlich hier in der weiblichen Form sprechen, waren so spannend, das will ich Ihnen nicht vorenthalten.
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Die Veranstaltung, auf der dieses Panel stattfand, war die DRX, die Digital Recruiting Expo in Düsseldorf in der Messe. Einige tausend Leute da und ich glaube, es sagen zu dürfen, die Veranstaltung war wirklich sehr, sehr gut für alle Personalthemen. Unser Panel fand ich auch sehr, sehr gewinnbringend, wegen der anderen Gäste natürlich vor allen Dingen, unter anderem Julia Neun, die ihr hier aus dem Podcast kennt. Sie hat Peaches Benefits gegründet oder auch Storchgeflüster, sie hat moderiert. Und neben Mareike Fuhls von der Lernplattform Ada war Miriam von Strehlen da, von Roland Berger dort Partnerin. Also hört rein und lasst euch inspirieren in den nächsten rund 45 Minuten.
Guten Morgen. Ich soll schöne Grüße von Christina bestellen, die leider ausgefallen ist. Genau, ich hoffe, ihr nehmt hier mit uns vorlieb, aber ich glaube, wie gesagt, euch erwarten hier heute viele, viele spannende Themen und ich werde das so ein bisschen moderieren. Ich werde versuchen, ganz viele spannende Antworten herauszukitzeln, denn es geht heute um wirklich ein sehr wichtiges Thema, denn wir müssen einfach schauen, wie bekommen wir unsere Female Talents, wie kriegen wir da PS auf die Straße, ja? Also gerade ich aus meiner Position heraus sehe halt ganz klar, dass Frauen ihre Karriere ganz stark abhängig machen von den unterschiedlichen Lebensphasen, die sie durchlaufen. Wir Frauen studieren genauso hart wie die Männer, wir arbeiten genauso hart wie die Männer, wir kriegen zwischendurch die CEOs und die Fachkräfte von morgen und müssen dann aber ganz schnell wieder auf der Matte stehen, um natürlich in unsere Karriere zu starten. Und darüber hinaus kommt jetzt das große Thema KI auf den Plan, was ganz viele Herausforderungen mit sich bringt für das ganze Thema Diversity. Und da möchte ich eigentlich auch direkt einsteigen, weil gerade in den großen Companies ist es gar nicht so einfach. Miriam, du als Partnerin bei Roland Berger, wie ist es bei euch und du als, ich sag mal, relativ, ihr seid ja, du bist nicht, ihr seid nicht viele Frauen oben an der Spitze. Wie ist das? Wie fühlt sich das an?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich denke, es gibt einige Unternehmen, wo es doch noch weitaus mehr Männer gibt als Frauen. Wie fühlt sich das dann als Frau an? Wir werden zum Glück immer mehr, also das schon mal dazu. Also wir kriegen ganz viele junge, neue Talente, die aus der Uni frisch kommen. Aber natürlich, je weiter man dann die Karriereleiter hochklettert, fallen dann die Frauen doch rechts und links so ein bisschen ab, weil der Kinderwunsch dann drückt. Und in der Unternehmensberatung ist natürlich das Thema, wie viel ist man eigentlich zu Hause, wie kann man sich um die Kinder kümmern, ist natürlich ein Riesenthema. Aber in der Tat versuchen wir aber auch andere Unternehmen, die da Schwierigkeiten haben mit dem Work-Life-Balance, Möglichkeiten zu finden. Und wir werden tatsächlich immer mehr. Und die Firma achtet natürlich schon sehr stark darauf, dass es für Frauen eben auch leichter ist, Familie mit der Arbeit zu vereinbaren. Aber rein persönlich, ich muss sagen, es müssen noch viel, viel mehr werden. Es fühlt sich doch manchmal ein bisschen einsam an, als eine von wenigen oder vielleicht sogar manchmal alleinige Frau. Ich bin es tatsächlich schon gewohnt, leider. Ich bin schon ein bisschen älter. Ich gehe oft tatsächlich schon langsam auf die 50 zu. Und ich hatte nie einen Female Role Model. Und das versuche ich jetzt halt eben zu sein für all die Jüngeren, die nachkommen, damit es dann lang- und mittelfristig ausgeglichener wird.
Female Role Model finde ich eigentlich ein guter Einstieg und vor allem, also 50 ist ja das neue 30, müssen wir mal ganz kurz, ne? Man, mit 50 ist ja kein, mit 50 ist ja keiner alt. So, wir arbeiten ja mittlerweile, glaube ich, bis 65, bald bis 67. Das heißt, gerade diese Frauen sind ja unglaublich wichtig. Jetzt nochmal im Hinblick auf KI. Hast du bei großen Unternehmen beobachten können, wie da Fails passiert sind, gerade im Recruiting? Ist dir da was bekannt? Kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
Ja, klar. Also wir beraten natürlich ganz viel im Mittelstand und der Mittelstand leider, vielleicht kannst du da nachher auch noch was zu sagen, ist da ja noch sehr zurückhaltend, was die Anwendung von KI angeht. Haben aber teilweise auch FOMO, also Fear of Missing Out, und wissen aber nicht, wie sie es machen sollen, weil es gibt natürlich auch ganz viele Beispiele, immer wieder in der Presse, der große Suchmaschinenanbieter, den wir alle kennen, ne, die hatten, glaube ich, mal was auch im Bereich Recruiting, dass ganz besonders in der KI-geschützten Rekrutierung dann immer nur die Männer angeboten wurden. Ich glaube, so ähnlich war der Fall. Amazon hatte auch schon mal ein witziges Beispiel, oder Miriam Meckel und Lea Steinecker nehmen ja oft gerne das Beispiel, was passiert eigentlich, wenn man mit Journey sagt, mal mir mal ein Bild von einem Tampon-CEO, und dann sind es irgendwie ganz witzige Bilder, aber es ist auf jeden Fall nie eine Frau, die dargestellt wird. Also es ist tatsächlich so ein Stück weit auch biased KI, wenig divers, ne? Da gibt es auch viele Initiativen, eine zum Beispiel Künstliche Intelligenz im Dienste der Diversität, KIDD, die unterstützt Ministerien dabei, Regulierungen aufzustellen, jetzt auch gerade der AI Act, der vor einigen Tagen ins Leben gebracht wurde sozusagen, dass dort die KI verantwortungsbewusst eingesetzt wird und die richtigen Daten genutzt werden, weil sonst kann natürlich Shit in, Shit out, muss man dazu sagen. Das ist natürlich ein großes Risiko, und das sehen halt viele Unternehmen und denken, lieber nicht, wir warten noch ab. Mhm.
Mittelstand war gerade ein schönes Stichwort. Hier unser Hahn im Korb. Also ich finde, das ist ja für mich ganz wichtig, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber the future is equal und wir schaffen es nur gemeinsam. Deswegen gehört für mich auf jedes Female-Panel immer ein Mann. Und ich finde es großartig, Thorsten, dass du gesagt hast, ich habe ihn angerufen, habe gesagt, Thorsten, könntest du mit auf ein Female-Panel kommen? Ja, klar, hat er gesagt. Und hier ist er. Also erstmal bitte großen Applaus für unseren Hahnenkorb heute.
Dankeschön.
Ja, Mittelstand. Das sind die, die noch ein bisschen länger schlafen als die anderen, oftmals. Wie ist es so im Bezug auf Female Talents? Wie siehst du das? Du hast ja eine sehr, ich sag mal, übergeordnete Sicht und blickst in viele Unternehmen rein, führst ungefähr Millionen Podcasts, interviewst ständig, denke ich, alle möglichen CEOs auf sämtlichen Ebenen. Was sind deine Eindrücke in Bezug auf Female Talents?
Also ich gebe völlig recht, der Mittelstand ist bei der Anwendung von KI etwas zurückhaltend, aber auch bei der Anwendung von Frauen in Führungspositionen. Gar keine Frage. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Auch der Umgang mit Männern, die sich dann in einer Familie beteiligen, was ja nun mal die Basis auch dafür ist, dass deren Frauen auch in Führungspositionen arbeiten können, werden auch teilweise geschnitten. Also kurzum in einem Satz, Familienunternehmen sind nicht familienfreundlicher als Großkonzerne. Das galt sicherlich viele Jahrzehnte, aber sind sie nicht mehr. Nicht mehr in der Breite. Es gibt natürlich herausragende Beispiele, wo das sehr, sehr gut funktioniert, wo die Werte auch wirklich gelebt werden. Das hängt aber immer davon ab, wer dort das Sagen hat. Es gibt natürlich auch viele Jüngere, die jetzt nachfolgen. Da sieht das schon ganz gut aus. Schwierig wird es natürlich, wo noch Patriarchen dabei sind, wo eine andere Kultur herrscht. Aber, und jetzt kommt ein wichtiges Aber, bevor wir den Stab darüber brechen. Ich mache Diversity jetzt als Berichterstatter, teilweise auch, war ich auch mal Co-Geschäftsführer, seit ungefähr 15 Jahren beim Handelsblatt, vorher eben für die Großkonzerne, jetzt eher für den Mittelstand. Und das war noch, bevor es die Frauenquote gab und bevor Konzerne das gemacht haben, was sie machen mussten im Rahmen der ESG-Pflicht und im Rahmen der Pflichten. Und da sah das dort auch noch anders aus. Und jetzt sehen wir ja, da breche ich jetzt auch ab mit der langen Elogie, aber jetzt sehen wir ja, dass das immer weiter nach den Firmengrößen runterdrückt, und deswegen wird auch der Mittelstand jetzt richtig wach.
Ja, so Thema ESG, ne? Das ist ja schon ein Pain Point, so social für die Unternehmen. Hast du das Gefühl, dass sie wirklich deswegen aufwachen und wie schnell müssen sie sich bewegen und was sind so die wichtigsten Schritte, die sie gehen müssen? Womit müssen Unternehmen anfangen, die vielleicht jetzt noch ganz am Anfang stehen? Vielleicht seid ihr auch in Unternehmen und denkt, okay, ja, aber nach oben hin sind nur Männer, wie soll ich das denen erklären? Wie würdest du da rangehen?
Richtig, also die Berichtspflicht führt zu einer Veränderung und zwar nicht nur bei denen, die jetzt schon Berichtspflicht machen müssen. Man denkt immer irgendwie ab 26 oder so, nee, aber das sind ja die Jahre, die jetzt zählen, ne? Also das geht jetzt schon los. Aber natürlich sind das auch Lieferanten von Kunden, die wieder Reportings erwarten oder eben auch der Finanzmarkt erfordert. Ich war jetzt bei Banken sehr viel, auch die verlangen von denen, wenn sie Kredite haben wollen, natürlich einiges. Ich gebe mal ein Beispiel. Neulich war ja der Equal Pay Day, 6. März. Wir waren mal am 8. März, dann war es der 7., jetzt in diesem Jahr der 6. März. Es dauert aber noch, bis es der 1.1. ist. Und zwar einige Zeit. Ihr kennt die Zahlen wahrscheinlich, 18% unbereinigt, 6% bereinigt. Es gibt ab jetzt gültig, und es sind nur noch ganz wenige Gehaltsrunden, wo die Mittelständler, die davon nämlich auch betroffen sind, noch reagieren können, einfach die verdammte Pflicht, dass Frauen, die vergleichbare Jobs haben, dass irgendwie dieses bereinigte Pay Gap nahe Null liegen und wenn es über 5% sind, muss der Betriebsrat ran, müssen Maßnahmen ergriffen werden und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie nervös das diese Unternehmen gerade macht. Die auf Vergütungsthemen spezialisierten Beratungen verdienen sich einen goldenen Löffel. Ich weiß nicht, wer das Roland Berger ist, aber zumindest mit denen, die ich gesprochen habe, verdienen sich einen goldenen Löffel mit der Beratung, weil die gar nicht wissen, wie messe ich das überhaupt. Also die wollen, die können aber noch gar nicht, weil das auch wahnsinnig schwer ist zu erfassen. Und ich glaube, die faire Bezahlung ist ein Baustein, wo ganz viele schon mal in die richtige Richtung gehen kann, aber natürlich nicht alles. Aber das zählt auch im ESG-Reporting natürlich im Bereich Sozial, klar. Mhm.
Du schnackst ja auch immer so ein bisschen hinter den Kulissen, ne? Da, wo wir jetzt nicht so hinkommen. Erlebst du oft auch das Thema, du hast es eben so ein bisschen angeschnitten, dass gerade auch Männer diskriminiert werden, gerade wenn sie Elternzeit nehmen wollen. Weil ich meine, jetzt reden wir heute über Female Talents, aber da ist natürlich immer das große Thema auch Vereinbarkeit, spielt bei uns ja eine Riesenrolle. Wie ist es denn jetzt der moderne Mann, der auf den Plan kommt? Fühlt er sich genauso diskriminiert? Müssen wir demnächst auch wieder über andere Talente sprechen, die wir irgendwie mehr abholen müssen?
Selbstverständlich. Also ich wurde sehr, sehr viel häufiger rund um die Familienarbeit diskriminiert als meine Frau, die ja auch karrieretechnisch gut unterwegs ist. Das beginnt aber ganz oft im Privaten. Also meine These ist, dass die Gesellschaft im Hinblick auf gelebte Diversity die Unternehmen in der Breite oft schon weiter sind als der Rest der Gesellschaft. Das ist echt diskutabel, weiß ich, aber ich stehe dazu. Weil ganz viele, als ich 2 Jahre Elternzeit beantragt habe, auch da wirklich ins Feuer geriet. Im Privaten, von Freunden und bei vielen, vielen Kleinigkeiten, wie du kochst 20 Stunden die Woche. Also Familienarbeit ist ja nicht mehr im Kind zum Spielplatz zu gehen. Das ist schon noch ein bisschen mehr, wie wir alle wissen. Man gerät als Mann da schon in Diskussionen, die man nicht haben will. Aber auch im Beruf.
Ich glaube, ganz ehrlich, für die Frauen musste man jetzt noch ein bisschen Aufholarbeit leisten, aber je schneller, desto besser kommen wir wirklich in eine Gleichberechtigung, wo alle Talente gleichermaßen gefördert werden. Es darf gar keine Diskriminierung in gar keine Richtung geben, aber nicht nur Gender, sondern auch andere Menschen, die anders aussehen, ne? Also wir müssen da wirklich dahin kommen, insbesondere auch wenn wir gucken, dass natürlich die Talente immer schwieriger sind zu bekommen, wir immer weniger Menschen in Arbeit haben, beziehungsweise keine Jüngeren, die nachrutschen. Da müssen wir alle gucken, wie wir an die Talente kommen. Und da ist natürlich auch so ein Unternehmen wie deins, Julia, ganz kurz, kleine Werbung, das ist natürlich genau das Richtige, um Talente auch zu akquirieren und zu halten. Und ich glaube, das gilt für Männer wie für Frauen genauso. Mhm.
Ja, heute soll es ja vor allen Dingen darum gehen, ihr sollt ja ein paar Hacks mitbekommen. Also wir sitzen hier ja nicht zum Spaß. Ihr sollt ja ein paar Hacks mitbekommen, wie ihr eure Female Talents wirklich nachhaltig bindet. Obwohl uns KI quasi gleichermaßen gerade so eine Bremse zwischen die Beine schmeißt. Mareike, du von Ada, ihr seid ja quasi am Zahn der Zeit. Du wolltest uns ein bisschen was über Barbie erzählen und über Bibo, glaube ich. Vielleicht holst du mich kurz ab.
Ja, gerne. Zum Thema Diversity, um mal hier die beiden Socken aufzulösen. Und Miriam sprach eben über Diversity. Heute ist der Welt-Down-Syndrom-Tag. Ich weiß nicht, wer von euch mit dem Thema vertraut ist. Ich habe unter anderem eine Tochter mit Down-Syndrom. Und am Welt-Down-Syndrom-Tag, dem 21. März jeden Jahres, trägt man zwei verschiedene Paar Socken, um über Diversität und Down-Syndrom zu sprechen. Und das ist eine ganz gute Überleitung auch hier zu dem Panel, weil, Miriam, du hattest es eben auch schon ein bisschen anklingen lassen. Wir reden hier über Female Talents. Das, was wir über Female Talents sagen, ist gleichermaßen gültig für sämtliche Diversitätskriterien, sei es religiöser Hintergrund, Bildungshintergrund, sozialer Hintergrund, Behinderung etc. pp. Und Gender ist nur eine der Facetten. Wir sind schon relativ gut darin, über Gender zu sprechen. Ich hoffe, dass wir in ein paar Jahren auch mehr über sämtliche Diversitätskriterien sprechen. Und um jetzt mal ein bisschen über Barbie zu sprechen. Wir bei ADA beschäftigen uns sehr mit dem Thema KI und technologische Bildung und Weiterentwicklung. Wir haben ein ausgeprägtes Diversity-Profil. Mehr als die Hälfte der Teilnehmenden in unserem Jahresprogramm sind Frauen. So, und wie schaffen wir das, dass wir Frauen für technologische Weiterentwicklung, New Work und Transformation gewinnen können in den Unternehmen? Das schaffen wir dadurch, dass wir selber ein ausgeprägtes Diversitätsprofil haben als ADA. Bei uns arbeiten sehr viele Frauen, auch Männer. Unsere
für die Quote.
Nee, nicht für die Quote, sondern tatsächlich, weil sie gut sind. Und es ist so, dass beispielsweise die Materialien, mit denen wir rausgehen, da haben wir zum Beispiel Miriam Meckel und Lea Steinacker, die in den Videos sprechen. Das heißt, Frauen sehen Frauen. Du hast auch das Thema Role Model gesagt. Das finde ich extrem wichtig. Und wir können viel über Female Talents sprechen. Das ist aber ein bisschen zu eng gegriffen. Wir sprechen über Fachkräftemangel. Es ist kein Fachkräftemangel, es ist überhaupt ein Kräftemangel. Und es hilft aus meiner Sicht relativ wenig zu gucken, wo kriege ich die Menschen her, die schon irgendwo sind, sondern wir müssen ja irgendwo Menschen herkriegen, die im besten Fall noch nicht irgendwo sind oder nicht da sind, wo sie sein könnten. Und ich stelle mal kurz eine Frage ins Publikum mit der Bitte um Handhebung. Wer von euch hat denn den Barbie-Film gesehen?
Oh, viele Hände.
Ja. Erinnert ihr euch an die eine Szene, wo die eine Frau, mir fehlt der Name, darüber spricht, wie unmöglich es eigentlich ist, eine Frau zu sein? Also man soll attraktiv sein, aber bitte nicht zu attraktiv. Man soll intelligent sein, aber nicht zu intelligent, sonst ist man zu intelligent für die Männer. Man soll bitte Karriere machen, aber auch nicht zu viel Karriere, damit man sich auch noch um die Kinder und um zu Hause kümmern kann. Man soll durchsetzungsstark sein, aber bitte nicht zu durchsetzungsstark, sonst ist es zu dominant etc. pp. Erinnert ihr euch an die Stelle in dem Film?
Dürft gerne ja sagen.
Ja. Genau, das ist für mich die Schlüsselszene des Films und ich habe schon mit vielen Menschen über diese Szene geredet und was regelmäßig passiert ist, alle Frauen, mit denen ich darüber rede, sagen, ja, I can totally relate und viele Männer, mit denen ich rede, sagen, hä? Und das ist so ein bisschen auch das, was wir wiederfinden bei der Frage um Female Talents. Wir können ganz viel in KI reinstecken, wir müssen aber erstmal unsere Hausaufgaben hinten machen. Das heißt, wenn ich mir nur das anschaue, wen ich heute schon im Unternehmen habe an Female Talents, dann kriege ich ja auch nur die, die ich jetzt heute schon habe. Das ist ja irgendwie ein bisschen wenig, sonst hätten wir ja kein Problem damit. Das heißt, eine der großen Fragen ist, wer fehlt? Ich möchte euch mal kurz ein Beispiel erzählen. Ich habe mich letztes Jahr auf Jobsuche gemacht, das erste Mal nach langer Zeit wieder in eine Festanstellung. Hätte ich auf all die Menschen gehört, mit denen ich gesprochen habe, in Recruiting-Abteilungen, bei Headhuntern, in HR, würde ich hier heute nicht sitzen. Denn ich habe gehört, du bist schon über 50, du bist ja schon über 10 Jahre raus. Du hast ja 2 Kinder im Grundschulalter, das ist ein Risiko. Du willst Teilzeit arbeiten, zeitlich und örtlich flexibel und dabei noch ein vernünftiges Gehalt bekommen, kannst du eigentlich voll knicken. So, das ist, und das ist nicht ausgedacht, die Summe der Dinge, die ich gehört habe. Ich habe bei ADA angefangen und es ist genau all das, was ich brauche. Und deswegen sitze ich hier. Und das möchte ich euch als Appell mitgeben. Wir können viel über KI sprechen. Allerdings gilt es vorher, Hausaufgaben zu machen und zu gucken, wer fehlt. Was ist denn mit Frauen, die Mütter sind gerade? Was ist denn zum Beispiel mit alleinerziehenden Müttern, die häufig weit unter ihrem Niveau arbeitstätig sind? Allein deswegen, weil die hochdotierteren Jobs ganz einfach die Flexibilität nicht aufweisen. Was ist denn mit Frauen mit Migrationshintergrund? Was ist mit Frauen ohne akademischer Bildung? Wie bereit seid ihr denn, in die Talents tatsächlich zu investieren? Und wie wollt ihr denn außergewöhnliche Talente finden, wenn ihr normale Schablonen darüber legt? Wie wollt ihr neue Wege finden, wenn ihr das Gleiche macht wie gestern? Und an der Stelle setzt dann auch das Thema KI tatsächlich ein. Es gibt zum Beispiel KI-unterstützte Möglichkeiten, um Remote Work besser zu gestalten. Auch hier auf der DRX. Ich arbeite remote und wir haben großartige Dinge. Das fühlt sich sehr eng an im Team. Und das ist gut und das ist auch gut für alle, nicht nur für mich als Mutter, die in Teilzeit arbeitet, weil ganz viele Leute remote arbeiten, egal ob die jetzt gerade Kitesurfen auf Teneriffa oder eben ihre Kinder um 14 Uhr von der Schule abholen. Und diese Hausaufgaben gilt es erstmal zu tun und dann zu gucken, wo erreiche ich diese Leute. Und dann wird's spannend. Social Recruiting ist ein ganz großes Thema und ich finde es ein großartiges Thema. Das Eisbergmodell greift zu kurz, zu sagen, ja, unter der Oberfläche sind ganz viele Talents, die überhaupt nicht auf der Suche sind, die erreichen wir über Active Sourcing und ein super Beispiel dafür oder super Maßnahme dafür ist Social Recruiting. Absolut richtig, aber da fische ich ja nur in demselben Teich, in dem alle fischen. Ja, wie schaffe ich es beispielsweise bei Social Recruiting, genau die Gruppen anzusprechen, die ich bisher nicht gesehen habe? Da muss man ein bisschen menschliche Intelligenz reinstecken, sonst klappt es mit der künstlichen Intelligenz nicht. Und du hast nach Fails gefragt. Die London Business School hat beispielsweise eine Untersuchung gemacht zu Stellenanzeigen, die geschaltet werden für Menschen in MINT-Berufen. Mhm. Wisst ihr, Social Media Ads sind teurer für Zielgruppe Frauen. Warum? Weil Frauen circa 3/4 der Konsumentscheidungen treffen. Das heißt, wenn ihr Frauen sucht für MINT-Berufe, aber gleichzeitig euer Social-Media-Budget möglichst klein halten wollt, könnte es passieren, dass ihr mehr Männer adressiert als Frauen und das geht irgendwie nach hinten los. Ne? Also das ist nur ein Beispiel für Fails. Und du hast das Thema Bibo gesagt. Bibo steht für mich für Bias in, Bias out. Also Vorurteile rein, Vorurteile raus. Das große Versprechen von KI auch im Recruiting ist ja, es geht schneller und es geht neutraler, also eigentlich weniger Bias. Für es geht schneller gibt's großartige HR-Tools, die eure Produktivität verbessern. Angefangen bei solchen Sachen wie Texte schreiben, Bewerbermanagement, Talentprogramme, Profiling etc. Es wird dann aber spannend, wenn ich Intelligenz reinstecke. Und wenn ich Systeme füttere mit Daten, und da hängt es davon ab, welche Daten gebt ihr den System, sind es historische Daten, der Amazon-Fail, den du beispielsweise schon genannt hast, Miriam, war 2018, da hat Amazon Führungskräfte, Nachwuchs gesucht, hat denen einfach die CVs des vergangenen Jahrzehnts gegeben, um die KI zu trainieren. Na und was für Wunder, wer saß 2018 auf Führungspositionen bei Amazon? Männer. Naja, und wie viele Leute wurden in den Bewerbungsprozessen bis zum Ende durchgeschleust? Männer, weil es die KI nicht besser wusste. Hat Amazon festgestellt, hat es geheilt. Aber darauf gilt es zu achten. Oder wenn ihr beispielsweise mit Proxys arbeitet, also mit Platzhaltern, um eine KI zu trainieren. Wer ist denn die ideale Person, die ich adressieren möchte? Ist es wichtig, vorher die Arbeit reinzustecken, um das Ganze, ein Fachausdruck, zu de-biasen, also die Bias im Vorfeld rauszunehmen. Und die Bias fängt vorne an bei den Menschen, die den Proxy entwickeln oder die eben die Daten bereitstellen. Es ist wichtig, dass ihr neue Daten schafft und neue Proxys schafft, wenn ihr andere Leute ansprechen wollt. Also wenn ihr nur das nehmt, was ihr ohnehin schon habt, kommt nur das raus, was ihr ohnehin schon habt. So, und das funktioniert nicht. Das heißt, an dieser Stelle kommt menschliche Intelligenz vor künstlicher Intelligenz und KI im Sinne von Produktivitätssteigerung. Go for it, absolut, ist auch relativ risikofrei. Und wenn es darum geht, tatsächlich Entscheidungen zu treffen über Menschen, die in euren Funnel reinkommen, sorgt dafür, dass ihr wirklich genug Intelligenz reingesteckt habt. Ja, jetzt habe ich einen ziemlich langen Monolog gehalten.
Das
ich habe
noch einen Appell. Nein, das war fantastisch. Möchtest du noch? Ja.
Ja, ich habe einen Appell und über den können wir dann auch noch sprechen. Das Thema, wie gestalte ich denn überhaupt Digitalisierungsprojekte? Häufig ist also die Frage, oh, wir brauchen ein Digitalisierungsprojekt, wen beauftrage ich denn jetzt, um das Projekt zu leiten? Und ich weiß nicht, was ihr für Bilder im Kopf habt. Vielleicht habt ihr da so einen stereotypen Menschen im Kopf. Häufig denken wir an Menschen, die in der IT arbeiten. Das sind aktuell häufig Männer. Ich möchte zum einen dazu ermutigen, weiterzudecken, denn Digitalisierungsprojekte, gerade auch mit KI, sind Transformationsprojekte. Die krempeln euer Unternehmen gegebenenfalls von unten nach oben. Das reicht nicht, wenn ihr dort Menschen aus der IT sitzen habt. Insofern hier der Appell, schaut auch nach Female Talents und ratet euren Female Talents, sich zum Thema KI und neue Technologien weiterzubilden. Circa 13%, es gibt eine Umfrage von Randstad, die haben sich zum Thema KI ein bisschen kundig gemacht. Circa 13% der Mitarbeitenden sind schon zum Thema KI geschult. 60% der Mitarbeitenden würden es gerne. Hey, alle Frauen da draußen, kümmert euch um dieses Thema und take it easy. KI ist keine Raketenwissenschaft, dafür muss man nicht Informatik studiert haben. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass man hier also nicht vernünftige Skills haben soll. Genau, aber es ist genau das, was wir brauchen. Zum Thema KI gibt es sehr viel mehr zu wissen. Es geht um Bewertung von ethischen Aspekten, es geht um EU AI Act, es geht um Change Management. Insofern ist für mich auch das Thema digitale Transformation eine Riesenchance, Frauen nach vorne zu holen und tatsächlich dafür zu sorgen, dass durch Frauen mehr Frauen und auch andere Zielgruppen ins Unternehmen kommen. Mehr Männer.
Fantastisch.
Ja. Das war mein Appell.
Nee, das finde ich, das ist genau der Punkt. Danke, also wirklich großartig.
Ich würde vielleicht ganz kurz einmal da ergänzen.
Ja,
du hast nämlich vollkommen recht. Ich sehe es ja in meinem Alltag ganz, ganz häufig, dass Unternehmen, die vor Jahren schon mit der Digitalisierung gestartet haben und ihnen wurde das der heilige Gral versprochen und Digitalisierung ist jetzt das neue, the newest hot shit, ja. Die wundern sich jetzt total, warum sie die Benefits nicht vollkommen nutzen können, weil sie nämlich ganz häufig die Menschen nicht mitgenommen hatten. Es ist nämlich wirklich eine vollkommene Transformation durchs ganze Unternehmen, Change Management, die Befindlichkeiten, die Emotionen der Menschen müssen berücksichtigt werden und das wurde häufig vernachlässigt, weil man dachte, naja, digital, das ist was mit Technik, na, das machen diese drei von 15 Abteilungen, wird schon passen und das ist dann häufig zu kurz gesprungen. Also absolut richtig, danke für deinen Impuls da.
Thorsten, ich habe da noch mal eine Frage zum Mittelstand. Also ich erlebe es ja immer wieder, wenn ich auch Gespräche führe, dass offen natürlich, dass da noch ganz viele Fragezeichen sind und dass da ganz viel Aufklärung auch noch bedarf. Wie kommen wir denn an die Leute, an die Entscheidungsträger ran, wenn sie nicht quasi hier unter uns sitzen? Weil oftmals erlebe ich das, dass wir uns alle einig sind und sagen, ja klar, ist doch logisch, so machen wir es. Aber wir müssen es ja irgendwie dann auch nach oben transportiert bekommen. Wie können wir da mehr Männer abholen? Und wie kann man auch mehr Männer wirklich dafür begeistern, in Female Talents zu investieren und da zu gucken, wie baut man da Brücken?
Mit Druck natürlich immer am besten. Der Druck macht der Markt. Arbeitskräftemangel haben wir eben schon gehört. Das ist das eine. Der Berichtspflichten, der Finanzmarkt ist das andere. Der interne Druck durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch immer mehr ist das nächste. Ich glaube tatsächlich, dass das hilft immer noch am meisten. Da darf man auch nicht zu naiv sein. Das bringt schon eine Menge. So. Ich glaube aber, das ist immer nur die eine Ebene. Die zweite Ebene ist immer das Wie. Also beim Warum sind sich ja auch alle einig, wie wir Herrn Sinek Circle mal gerade bemühen wollen. Aber beim Wie und beim Was, da wird es wirklich kompliziert. Wenn du jetzt fragst, wie kann man denn dafür sorgen, dann haben wir gerade auch ganz viel über Daten und KI gehört. Also ich habe vor 5, 6 Jahren, glaube ich, mal irgendwann gesagt, in Wirklichkeit gehen wir jetzt in so ein Zeitalter der Transparenz rein, was die internen Abläufe bei Recruiting und Retention angeht. Weiterbildung ist ja auch so ein Beispiel. Gleich kommt Annika von Mutius, ich glaube 14:30, heute ist der Podcast von uns erschienen, also ich bin ja auch Host vom Business Punk Podcast, der ist heute erschienen, auf dem Rückweg vielleicht, da geht es halt um die Demokratisierung des Headhunting. Also sie hat eine KI mit ihrer Kollegin entwickelt, die alles das, was jetzt für 150.000 Euro Gehälter aufwärts Headhunter machen als Menschen, eben für 30.000, 40.000 bis eben so 100.000 Euro eben jetzt die Maschine organisiert. Nämlich, StepStone macht das so ähnlich, auf einem anderen Niveau nochmal, wer passt von den Werten her und von den Skills her zu welchem Unternehmen. Und diese Demokratisierung führt nämlich genau dazu, dass wir die Hürde, die du gerade angesprochen hast, bestmöglich überwinden und den Mittelständlern das Wie an die Hand geben, zum Großteil, weil sie haben keine 10-Mann-HR-Abteilung, die das können. Und können sich auch nicht alle die externe Beratung leisten, sagen wir mal so. Aber sie brauchen Tools wie diese, die ihnen helfen. Und ich glaube, das ist der allergrößte Hebel. Mhm. Einen Vortrag kann ich gleich, muss bestimmt empfehlen. Ich glaube, 14:30 irgendwann von Annika.
Ja, also was du sagst, Druck. Also wenn ich in die Unternehmen gehe, auch mit unserer Beratung, dann ist es wirklich so, dass wir einmal ganz klar zeigen, okay, wie sind die Risiken, wenn ihr nichts tut? Und wie sind die Chancen, wenn ihr was tut? Und ich sag mal so, danach sagt eigentlich keiner, nee, machen wir nicht. Und da wirklich zu zeigen, okay, wo sind eure internen weiblichen Fluktuationspunkte? Welche Zielgruppe Frauen wollt ihr vielleicht auch adressieren in Zukunft? Und genau für die dann auch passende Female Experiences entwickeln, gerade auch im Recruiting, weil die wollt ihr ja abholen. Und da dann wirklich zu überlegen, wie gehe ich da Schritt für Schritt vor, dass wenn die ankommen, dass die nicht total enttäuscht sind und sagen, was das denn hier für ein Laden, ist ja alles nur heiße Luft hier. Sondern dass sie wirklich sagen, nee, super, hier wird auch an dieser Kultur gearbeitet und hier fühlt man das. Denn ich denke gerade wir Frauen hier, also ich sehe glaube ich viele Frauen, man weiß sofort, ob man sich gut fühlt in einem Unternehmen oder ob man sagt, okay, 2 Jahre muss ich jetzt und dann gehe ich wieder. Miriam, du hattest ja auch viele Steps sozusagen anhand deiner Karriere. Wie hast du so diese Entwicklung gesehen oder gibt es Vorreiter, wo du sagst, ja, die machen das besonders gut oder was sind deine Empfehlungen vielleicht auch hier an die Unternehmen? Wie geht man Schritt für Schritt rein, ohne dass es zu kompliziert wird?
Also ich habe tatsächlich eine Entwicklung gesehen über die letzten 25 Jahre. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch. Es gibt manchmal Frauen, die sind eigentlich die krasseren Männer. Mach mal Handzeichen, wer weiß, was ich meine. Okay, alles klar. Das sind die Frauen, das ist zum Glück, von denen gibt's immer weniger, aber das war vor einigen Jahren tatsächlich noch sehr häufig der Fall. Die mussten härter, tougher, krasser sein.
Die mit den Haaren auf den Zähnen.
Die mit den Haaren auf den Zähnen, weil sonst hätten sie es nicht überlebt. Ja, die waren auch Einzelkämpferinnen. Die gab's immer schon. Das waren aber für mich eben nicht diese Role Models, sondern so eine richtige Frau. Und man sagt ja ganz häufig diesen Spruch, bring your whole self to work. Ne, dass du wirklich auch du selber sein kannst. Und das ist dann halt eben Diversity im besten Sinne und im wahrsten Sinne des Wortes. Dann fühlt man sich wohl, dann kann man performen, dann ist es eine Win-Win-Situation, sowohl für den Mitarbeitenden wie auch für den Arbeitgeber, weil dann ist es wirklich diese Win-Win-Win-Szenario und alle können wunderbar wachsen und Umsätze erzielen und was auch immer die Ziele des Unternehmens sind. Aber ich glaube, das ist so eine Entwicklung, und die ich beobachtet habe, dass das zum Glück immer häufiger der Fall ist. Und ich habe, als ich am Anfang meiner Karriere stand, auch noch sehr, da hatte ich auch schon mal in der Beratung gearbeitet, dann war ich 20 Jahre lang in der, oder 15 Jahre lang in der Industrie, dann bin ich zurück in die Unternehmensberatung. Als ich damals angefangen habe, auch immer im Hosenanzug, weiße Bluse oder im Kostümchen, ne, bloß reinpassen, bloß nicht auffallen. Mittlerweile, klar, jetzt bin ich auch auf einer höheren Position als damals. Heute ist ein schlechtes Beispiel, aber ich trage tatsächlich auch gerne Kleider und Röcke und bunt. Zumindest habe ich den Lippenstift heute mitgebracht oder aufgetragen, dass wir im Prinzip auch unsere Weiblichkeit zeigen, und in jedem von uns, auch in dir steckt ja ein Stück Weiblichkeit, und dass wir da tatsächlich uns erlauben, und selbst zu sein, in welcher Facette auch immer. Das ist für mich der wahre Luxus und die wahre Diversity.
Mhm. Annalena Baerbock, ein ganz tolles Beispiel. Es hätte vor 5 Jahren, glaube ich, keine Außenministerin gegeben, die sich traut, nicht in Männerklamotten rumzulaufen. Also das ist jetzt ein Beispiel, wo ich nicht nur, weil es aus meiner Generation kam, muss politisch nicht mal einer Meinung sein, aber das ist ein Typ Politikerin, wo ich echt sage, das geht doch richtig, auch als Vorbild in die richtige Richtung. Mhm.
Ich möchte Miriam nur noch einmal bestärken zum Thema Diversity. Das ist ja auch eine Ressourcenfrage. Also ich habe eine lange und erfolgreiche Konzernkarriere hinter mir, zu einer Zeit, wo es tatsächlich eher so die Frauen waren mit den Haaren auf den Zähnen, die du genannt hast, in aller Wertschätzung, weil es war echt hart. Mhm. So, und wenn ich jetzt heute zurückdenke, wie viel meiner Energie auf Anpassungsenergie verschwendet wurde, die ich nicht reinstecken konnte in gute Dinge tun, beziehungsweise das ging dann sehr auf Lasten meines Energiekontos. Also wenn die Leute in ihrer Zone of Genius sind und sich nicht damit beschäftigen müssen, was denken die anderen über mich, dann ist man sehr viel performanter, sehr viel kreativer und kann sehr viel mehr bewegen. Ja, das betrifft alle, Frauen und Männer und auch alle anderen Diversitätskriterien. Also I feel you, was du sagst, ne? Das ist echt erschreckend.
Ich würde jetzt gerne nochmal auf KI eingehen. Also wir zum Beispiel arbeiten viel mit KI-Analysen, um dieses Thema Chancen-Risiken darzustellen und um diese Fluktuationspunkte zu analysieren. Was kann man aber was können Unternehmen tun? Was sind, wie muss ich mich an KI wagen, wenn ich gerade das Thema Female Talents unterstützen will? Du hattest vorhin ja schon mal so ein paar Sachen gesagt, dass Frauen auch nach vorne gehen sollen und gerade bei dem Thema Digitalisierung oder das IT nicht immer nur die Männer, sondern dass wir Frauen uns da auch auch ranwagen müssen. Gibt es KI-Tools, die du besonders empfehlen kannst? Gibt es irgendwas, was man mitnehmen kann, wo man sagt, ja super, da kann ich jetzt starten?
Also zum einen, das hängt so ein bisschen ab von den Ressourcen, die ihr im Unternehmen habt, auch sich tatsächlich mit dem Thema KI zu beschäftigen. KI ist ja, da gibt's ja drei Arten von Menschen. Typ Nummer eins ist, jo, ist cool, ich beschäftige mich damit. Typ Nummer zwei ist hypnotisiertes Kaninchen.
Und darf ich eine kurze Umfrage machen? Wer ist Typ 1? Also Typ 3 müssen wir noch hören, Entschuldigung.
Wir machen 3. Ja. Ne? Typ 1, KI, super cool, ich beschäftige mich damit. Alles, was ich jetzt noch nicht weiß, werde ich lernen können für das, was ich brauche.
Hand hoch, wer ist das?
Hey, cool, yippie-yay.
So, aber jetzt ehrlich, wer ist das hypnotisierte Kaninchen?
Das hypnotisierte Kaninchen ist KI. Und es gibt noch einen Typ 3.
Ja, also dass die sich quasi nichts traut, also beziehungsweise so Art ohnmächtig ist und vielleicht so diese Hürde, dass man einfach loslegt.
Gar nicht weiß, wo sie anfangen soll.
Ja,
ja genau, er starrt vor Angst.
Und Typ 3, sag mal noch Typ 3.
Ja, Typ 3. Typ 3 ist Typ Hefeteig. Klingt jetzt auch nicht besonders attraktiv, aber hypnotisiertes Kaninchen ist auch nicht besser. Hefeteig ist, boah, cool, KI hat so viele Riesenmöglichkeiten. Ich habe aber gar keine Ahnung. Also der Hefeteig, der erst aufgeht und dann wieder zusammenfällt.
Ah, okay, ja. Okay, der wird sich hier jetzt, glaube ich, nicht outen. Ja, genau. Aber wir sehen, aber ihr seid alle frohen Mutes, Gast zu geben.
Ja, also es gibt diese drei Typen. Es gibt, ich sag mal, KI-Anwendungen im HR-Bereich, die euch echt viel helfen können und die auf der sehr risikoarmen Seite sind. Also alles, was Produktivitätssteigerung bringt. Solche Sachen wie Chatbots beispielsweise, um euch zu entlasten in der Arbeit. Bewerbermanagement in Prozessen. Also ich sag mal, all die Sachen, wo nicht so viel Entscheidungen getroffen werden müssen, die könnt ihr auch ohne eine groß aufgeblasene Legal-Abteilung, die sich mit Ethics in AI beschäftigt, relativ gut integrieren. Und das würde ich euch auch echt empfehlen zu tun. Das zweite ist, dass es inzwischen sehr gute Unterstützung gibt, zumindest für basisethische Fragestellungen für euch zu checken. Ist denn beispielsweise die Stellenausschreibung, die ich jetzt veröffentliche, genderneutral oder divers formuliert? Na, dafür gibt es Tools. Und das würde ich auch tatsächlich nutzen. Das wäre für mich so ein bisschen Mindestunterstützung. Ja, und ich würde tatsächlich das Thema Targeting, wenn ich über Social Recruiting spreche, viel Intelligenz in das Thema Targeting stecken, wenn ich vorher viel Intelligenz da reingesteckt habe, wen möchte ich denn neu ansprechen, wo befinden sich denn die Frauen, die ich jetzt noch nicht bei mir habe und die auch noch in den anderen attraktiven Firmen noch nicht unterwegs sind. Da würde ich Intelligenz reinstecken und da gibt's wirklich super gute Möglichkeiten. Also das wären für mich so die Einstiegsdrogen. Einfacher Zugang, niedrigschwelliger Zugang zum Thema KI.
Was ich häufig höre, ist natürlich die andere Seite. Also es ist ja kein Entweder-Oder. Ja, Recruiting haben wir jetzt schon mehrere Beispiele genannt. Die Retention ist natürlich auch wichtig, vor allem das Thema Weiterbildung. Also die Leute, die vielleicht als geheimes Talent im Unternehmen sind, dahin zu bringen, und die Leute heißt in dem Fall vor allen Dingen die Frauen, weil es da echt schwieriger ist, sie durch Weiterbildung, durch Förderung, gezielte Förderung dahin zu bringen, dass sie eben der neue Chef, die neue Chefin werden. So, das ist ja etwas, was in sehr, sehr vielen Unternehmen, gerade auch in meinem Mittelstand, überhaupt nicht funktioniert, wo Technologie helfen kann. Und jetzt kommt das große Aber, und der Punkt ist mir, den kann man nie außen vor lassen. Wir haben diese Woche wieder zwei so Fälle gehabt. Es gibt Betriebsräte und es gibt Gewerkschaften. Und die sind ganz oft überfordert damit. Mhm. Also wir tun ja so, als ob es Beschäftigte gibt und die CEOs oder die Geschäftsführung, aber es gibt dazwischen ja noch wahnsinnig wichtige Player. Es gibt uns auch einen Gesetzgeber, der im Moment ein Arbeitszeitgesetz plant, wo man 11 Stunden Ruhezeit elektronisch erfassen muss. Ich als Vater kann da nicht mehr arbeiten. Ich muss, wenn meine Kleine pennt, abends noch arbeiten und um 5 wieder anfangen. Sonst kriege ich das nicht hin, beides. Und das gilt für meine Frau und das gilt für ganz viele andere. Also das ist unser Gesetzgeber im Moment. Gott sei Dank wird er von der FDP noch aufgehalten, was ich jetzt Politik betreiben will. Aber das sind alles Themen, die natürlich darauf einzahlen. Aber nochmal Betriebsrat, die sehen, dass Daten erfasst werden, die sehen, dass Skills erfasst werden. Das ist eine gewisse Transparenz, habe ich eben schon mal angesprochen, die nicht jedem gefällt. Das erfordert, du kennst es vielleicht noch, ihr kennt es alle sehr gut, glaube ich, ganz viel Kommunikation und ganz viel Arbeit mit diesen Playern, die im Moment noch sehr, sehr rückwärtsgewandt zum Teil unterwegs sind. Nicht jeder Betriebsrat ist offen dafür, auch wenn die wahnsinnig wichtig sind. aber nicht jede Gewerkschaft ist offen dafür. Wer sich gestern meine Streit bei Tesla genau anschaut, um was es da geht, da wurde nämlich die Kollegin, die sich für Flexibilität einsetzt, abgewählt durch die IG Metall quasi. War sicher keine gute Entscheidung für Diversity.
Miriam, jetzt nochmal aus der Unternehmensberaterbrille. Was siehst du, dass da schon viel KI angewandt wird im Bereich Female Talents? Oder wo braucht es noch mehr? Oder was fehlt teilweise? Fehlt der Mut in den Unternehmen? Was brauchen wir noch mehr? Oder wo müssen wir mutiger werden?
Also wir müssen, glaube ich, insgesamt alle viel mutiger werden, auf ganz vielen Ebenen, sich mehr trauen. Vorhin lag mir auch das Wort Psychological Safety auf der Zunge. Ich wollte aber nicht nochmal unterbrechen. Aber dass es okay ist, mutig zu sein oder es gefördert wird, mutig zu sein und dass es auch okay ist, wenn man dann auch eben mal einen Fehler macht. Also insofern das mal so als Standard-Statement, das tut immer gut. Ich hatte es ja vorhin angedeutet und Thorsten hat es dann auch noch ein Stück bekräftigt. Viele Unternehmen sind da momentan noch sehr zurückhaltend, weil sie gar nicht, ich meine, man muss auch sagen, wir leben in einer Zeit des perfekten Storms, ja, Perfect Storm. Wir haben Kriege, wir haben Krankheiten, manche Branchen leiden immer noch unter der Covid-Pandemie, ist diesen Fachkräftemangel, also es gibt so viele Baustellen momentan, an denen Unternehmen gerade zu ackern und darunter leiden. Und diese Wachstumsthemen und wie müssen wir uns heute aufstellen, damit wir in 10 Jahren gut dastehen, das ist für viele noch so weit weg. Und die haben mit den alltäglichen Problemen zu kämpfen. Wie überleben wir eigentlich das nächste Jahr oder dieses Jahr? Und das ist natürlich die Herausforderung, ne? Dass viele von den Sachen, in denen wir sprechen, sind noch nicht greifbar genug und erscheinen als Luxusproblem. Und da müssen wir, glaube ich, ganz doll für Awareness sorgen, dass dieses Luxusproblem, genauso wie mit der Erderwärmung, ja, noch ist uns nicht zu heiß, aber wenn es dann soweit ist, ist es auch zu spät. Mhm. Und jetzt mal so ganz plakativ, also ich weiß, es ist komplizierter als das, aber da müssen wir alle, und es ist total schön, dass ihr hier seid, wir sind wahrscheinlich alle so ein Stück weit im gleichen Bubble, weil wir alle hier zusammensitzen und preaching to the choir, sagt man so schön im Englischen, ihr würdet wahrscheinlich bei fast allem, was wir sagen, nicken, geht aber bitte raus und challenged eure Kolleginnen und Kollegen, dass wir im Prinzip alle da mutiger werden, weil gerade dieses Thema, um jetzt wieder den Bogen zu unserer Veranstaltung hier zu spannen, das Thema KI, das Thema Recruiting, HR, das sind so die wichtigsten Zukunftsthemen in dem Bereich, an dem wir heute arbeiten müssen, und zwar ganz, ganz dringend.
Das ist eigentlich auch, geht schon, also ein sehr, sehr schönes Abschlusswort schon von dir. Vielen Dank. Was ich wirklich auch ganz klar sehe, ist auch diese demografische Entwicklung, ne? Also wenn wir sagen, bis 2030 sind zum Beispiel 25% der Frauen in den Wechseljahren. Also nochmal, auch wenn wir auf solche Entwicklungen gucken, das ist schon massiv. Und umso mehr ihr im Recruiting letztendlich in die Themen schon reingeht und guckt, was ist denn da los? Wie verändert sich das Ganze? Wen müssen wir abholen? Wie muss das Ganze adressiert werden? Aber dieses Thema mutig sein, Frauen nach vorne stellen, Frauen entwickeln, vielleicht auch mal an der Seitenlinie, weil vielleicht einfach, zum Beispiel, ich habe 4 Kinder bekommen, man wird immer wieder natürlich irgendwie gefühlt wie bei Monopoly auf Null geschmissen und dann gehst du halt ohne die 2 Euro weiter, die du sonst einziehen würdest. Aber es ist so wichtig, dass du Leute hast, die dich auch an der Seite, die irgendwie, wo einer von rechts und einer von links kommt, die dich unterhaken und sagen, so, ab geht's nach vorne wieder. Weil genau diese Menschen brauchen wir. Wir brauchen diese Unterstützer viel mehr in den Unternehmen. Und das ist total egal, ob die Frau oder Mann oder was auch immer sind. Aber ihr braucht einfach immer wieder, glaube ich, dieses Statement in den Unternehmen, wir ziehen uns alle gegenseitig mit hoch und nicht dieses Gegeneinander, schon mal gar nicht dieses Stutenbissige mehr, das kann ja gar keiner mehr gebrauchen. Mareike, du doch mal,
ja, bitte. Danke. Es ist ja auch nicht so, dass jeder von, ich sag mal, 18 bis zum Eintritt ins Rentenalter on top peak performance ist, sowohl persönlich als auch von seinem Lebensumstand. Ja, als Frau beispielsweise kriegt man ein Kind oder mehrere Kinder. Man kümmert sich um seine eigenen Eltern, die irgendwann alt werden, vielleicht dement und sterben. Die Eltern seines Partners, seiner Partnerin. Ein Kind wird vielleicht schwer krank, muss begleitet werden. Man selber hat tatsächlich vielleicht auch echt unter dem Druck zu leiden und ist im Burnout. Und das sind alles Phasen. Jeder von euch, der Kinder hat, weiß, es ist alles nur eine Phase. Ne? Damit reden wir uns als Mütter ja auch irgendwie die Dinge manchmal leichter, wenn es gerade schwer ist. Es ist nur eine Phase. Aber genau so ist es. Und genau so ist es mit den Leuten, die bei euch im Unternehmen arbeiten. Und es ist total schräg zu denken, dass es irgendwie so eine Linie, die so geht, performancemäßig oder vielleicht so die ganze Zeit. Das ist doch völlig unrealistisch. So ist das Leben nicht. Und KI bietet eben auch die Möglichkeit, zusammen mit der menschlichen Intelligenz, die ihr da reinsteckt, genau diese Flexibilität zu bauen, die ihr braucht für Frauen und nicht nur für Frauen. So, damit die Leute nicht irgendwann rausdroppen, wenn sie schwanger werden oder in die Menopause kommen.
Letztes Abschlusswort von unserem Hahn im Korb, bitte. Was müssen wir mitnehmen? Was können wir hier heute noch mitnehmen? Was sollen die Unternehmen mitnehmen, gerade wenn sie sich jetzt noch verändern wollen?
Also ich habe während meiner, also wir haben so viel schon gesagt, jetzt muss ich gucken, was überhaupt noch übrig bleibt. Was mir persönlich wahnsinnig viel gebracht hat, waren die 7-8 Monate Elternzeit mit null Arbeit. Also ich habe immer noch Teilzeit, aber wir haben die Elternzeit uns ziemlich heftig geteilt. Und zwar nicht nur persönlich und Leben, sondern weil sie mich als Führungskraft, ich war auch Co-Geschäftsführer davor direkt, also wirklich kompletter gemacht haben. Ich habe so viele Skills dazugelernt, wo alle nachher gesagt haben, mit dir kann man viel effektiver jetzt arbeiten, du bist sogar netter geworden, überhaupt ein bisschen nett, keine Ahnung, ruhiger, resilienter. Also Resilienz, glaube ich, ist wirklich ein ganz wichtiger Wert, den man in der Elternzeit lernt, in diesen vielen Drucksituationen, die es da auch immer gab und gibt. Und ich kann nur die Unternehmen ermutigen, ihr kriegt bessere Führungskräfte zurück, wenn ihr auch die Männer mal länger als 2 Monate in die Elternzeit lasst und natürlich auch danach in der Teilzeit es machen lasst. Also das ist mir echt, ich habe da auch eine riesen Kolumne zugeschrieben damals in der Phase, die auch, glaube ich, ein bisschen Reichweite gemacht hat, das ist mir einfach ein Herzensthema, abgesehen von der Frage, dass natürlich das Kinderkriegen nicht nach 2 Jahren Elternzeit aufhört, aber das ist eine ganz wichtige Phase, klar.
Vielen Dank an euch vier. Super spannende und wichtige Themen habt ihr angesprochen. Und ich möchte euch jetzt nochmal bitten für einen ganz großen Applaus für Julia, Mareike, Thorsten und Miriam.
Das war unser Panel zum Thema Frauen in Führungspositionen auf der DRX in Düsseldorf. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Freitag. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.